Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Willkommen zu einer neuen Folge von Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Ihr habt letzte Woche die Folge gehört und wir können ja mal transparent sagen, dass wir quasi einen Tag später, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, diese Folge machen und wir sind mit den Worten rausgegangen. Jetzt setzen wir uns erstmal alle in Ruhe in ein Café, trinken irgendein leckeres Getränk und machen gar nichts. Und, hast du das gemacht? Weil ich kann dir nur so viel sagen, ich habe es original überhaupt nicht gemacht. Ich habe im Internet was geguckt, dann habe ich von unserem Verein, René Niklisch dazugehören, da der sich für Kinder mit Behinderung und keine Behinderung einsetzt, dass sie Tennis spielen, habe ich noch bei der Homepage was gemacht, dann habe ich noch die Mitgliederverwaltung gemacht und so ging es einfach weiter.
Ja, ich musste leider auch noch Mails bearbeiten danach, was auch wie immer etwas länger gedauert hat, als man so denkt, bevor man reinsteigt. Ja, also chillen kann ich es auch nicht nennen. Ich bin dann schon nach Hause, das ist ja schon mal ein guter Schritt. Aber da hat leider auch sehr viel gewartet, was noch erledigt werden musste. Und dann habe ich vor allen Dingen einen ganz großen Fehler begangen, den ich nämlich auch versuche, gerade mir abzugewöhnen. Und zwar, ich versuche gerade, rechtzeitig ins Bett zu gehen und vorher schlaffördernde Dinge zu tun. Nämlich, jetzt kommt's, ist super ungewöhnlich, ganz neuer Trick, den wir erfunden haben.
Lesen.
Ja, lesen.
Ah. Nehme ich mir auch jeden Abend vor.
Geil ist das,
klappt
oder?
Nicht.
Dass man aber wirklich, als hätte man den tiefen Teller neu erfunden. So, da werden ja also unsere Großeltern die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber nicht am Handy hängen bis kurz vor Augen zu. Das ist wirklich eine Herausforderung für mich. I don't know.
Ich kann es nicht.
Ich bin jetzt dabei und ich habe mir vorgenommen, ich gebe da nicht auf. Ich werde das kann doch nicht wahr sein. Das muss doch durchzuziehen sein. So, ne?
Ja, aber wir haben Fernseher im Schlafzimmer. Es wird bei uns nicht funktionieren.
Das sind schlechte Voraussetzungen, ja.
Ja, aber ist okay. Aber ich sag's mal so, was ich ja immer mache, ich schlafe ja immer mit Bibi Blocksberg ein.
Ja, genau. Ich mache auch meistens, habe ich einen Podcast am Start.
Nee, du hast einen Podcast am Start. Ich höre Bibi Blocksberg.
Hä? Wo ist da der Unterschied?
Ein Podcast, das ist doch irgendwie auch was. Ich meine, ich höre die Folgen immer und immer wieder. Ich kenne alle auswendig.
Ach so, ja, das ist so wie bei mir Benjamin Blümchen als Gärtner.
Ja.
Oh, wenn gar nichts mehr geht, muss ich immer diese eine Kassette hören.
Und es geht ratzfatz, oder? Zack.
Ich weiß auch nicht, das versetzt einen in so eine Mut irgendwie. Da kommt ja dann auch nichts Neues, aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend.
Ja.
Und ist ja auch eine krasse Geschichte mit den Fröschen und so, ne?
Ich kenne Benjamin Blümchen.
Die Kenner werden wissen, wovon ich rede. Genau, aber da ist zum Beispiel auch so mit, ich kann halt auch, wenn ich gut bin und viel bei mir bin, dann kann ich auch ohne Hilfsmittel einschlafen. Aber das ist halt eine gewisse, ja, ich weiß es auch nicht, eine gewisse Achtsamkeit ist dafür notwendig, die mir dann in dem Moment anstrengender erscheint. Genauso wie es mir anstrengender erscheint, ein Buch zu lesen oder anstrengender erscheint, wenn wir sagen, lass mal jetzt nach Hause gehen, einfach nach Hause zu gehen. Das finde ich so das Interessante daran. Auch wenn ich ja kognitiv weiß, dass Nicht-Entspannen mehr anstrengend ist, kommt es mir vor, als wäre einfach durchziehen der leichtere Weg.
Ja, ja. Ich finde aber, weil man immer das Gefühl hat, dann wird es ja dann besser.
Ja, ja, genau. Einmal das noch und dann wird es wieder gut.
Und dann ist wieder gut.
Die Liste noch abarbeiten und dann
genau.
Bin ich ja auf dem Stand. Ja,
genau, aber deswegen, also ich kann euch nur verraten, nach dieser Folge heute werde ich mich aufs Sofa legen, einen Tee trinken und nichts tun, bis meine Familie nach Hause kommt. Und dann werde ich so tun, als ob ich mich gerade erst hingelegt habe. Ach so, nee, werde ich natürlich nicht.
Nee, du
weil,
musst ihnen sagen.
Ja, so, weil wir sollen
gutes
das.
Gutes Vorbild.
Ja, siehst du?
Ja.
So.
Perfekt.
Unsere heutige Folge handelt um das Thema Altersdepressionen, beziehungsweise wie Vero mir im Vorfeld nochmal gesagt hat, Depressionen im Alter. Und zwar haben wir bei der Tagesschau vielleicht habt ihr das auch gelesen oder gehört, der Unternehmer Wolfgang Grupp, der hat seinen Suizidversuch öffentlich gemacht. Der ist der Patriarch des Textilherstellers Trigema Und der hat sich versucht, das Leben zu nehmen und der hat darüber öffentlich gesprochen, was natürlich super ist, weil je mehr Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, auch darüber sprechen, desto besser findet die Entstigmatisierung statt. Und wir lesen euch einmal kurz vor, was er in seinem Brief geschrieben hat. Ich bin im 84. Lebensjahr und leide an sogenannten Altersdepressionen. Ich habe deswegen auch versucht, mein Leben zu beenden. Diese Nachricht ging an Familie und MitarbeiterInnen. Und da haben wir uns oder ich habe mich gefragt, genau, was ist das Altersdepression? Also woher kommt das? Warum hört man davon wenig? Warum wird darüber wenig gesprochen? Ich erinnere mich zum Beispiel an meinen Vater, der zu mir sagte, ja, das Wichtigste ist, wenn du in Rente gehst, du musst einen Plan haben für danach. Du kannst nicht einfach so in Rente gehen, weil dann wirst du irgendwann dich nutzlos fühlen. Weswegen mein Vater dann mehr gearbeitet hat in der Rente als vorher. Ich weiß jetzt nicht, ob das das Beste ist, aber das war so die proaktive Hauptsache, ich bin gebraucht und arbeitet seitdem wirklich super viel. Man denkt immer, ja, ja, aber jetzt bist du ja eigentlich in Rente, jetzt sag halt die Chorprobe mal ab, so komm mal rum. Der hat halt sehr viele Laienchöre in Bremen und Umgebung und macht so sehr viele Workshops dann und hat noch das gemacht und komponiert. Und man denkt, also stelle ich mir meine Rente jetzt nicht vor. Aber ich weiß noch, wie er zu mir gesagt hat, weil da, sonst hast du ein großes Problem irgendwann, wenn du dich nutzlos fühlst.
Mhm. Ja, recht hat er.
Recht hat er. Und aber einmal, um es richtig zu erklären, was ist denn eine Altersdepression?
Ja, was du eingangs schon gesagt hast, es unterscheidet sich gar nicht groß von einer, ich sage jetzt mal, normalen, in Anführungszeichen, Depression, weil das suggeriert so, als wäre es eine eigene Diagnosekategorie, die jetzt ein ganz anderes Bild hätte. So ist es nicht, sondern es ist einfach eine depressive Erkrankung, die eben im Alter stattfindet. Wir sprechen davon ab dem 65. Lebensjahr und es ist eben, um nochmal das aufzufrischen, wir haben ja schon eine Folge gemacht zu Depressionen im Allgemeinen. Es ist eine psychische Erkrankung, die die Gefühlswelt betrifft zu einem Teil. Also wir nennen das affektive Störungen. Das gehört zu den affektiven Störungen. Und der Affekt ist eben das Gefühl. Und zwar haben wir da vielleicht drei Gruppen von Symptomen. Einmal die, die das Gefühl tatsächlich betreffen, ist so eine Freudlosigkeit, Gefühlsarmut, würde ich auch immer dazu sagen, weil häufig ist das so, das mediale Bild ist häufig so der Mensch, der so weinend seine Knie umschlingt und das ist ja eine, sagen wir mal, tiefe Traurigkeit, die empfunden wird. Das muss nicht sein. Viel schwerer zu erkennen und auch zu benennen ist zum Beispiel eine komplette Gefühlsarmut. Also ich kenne nicht wenig Menschen, die von Depressionen betroffen sind, die wahnsinnig erleichtert sind, wenn sie wieder weinen können und Traurigkeit empfinden können. Dann eine Niedergeschlagenheit, die aber auch sich in so einer Reizbarkeit äußern kann. Das ist häufig bei Männern das Attribut, was auffälliger ist, sage ich mal. Ich glaube, eine Reizbarkeit betrifft Männer und Frauen gleichermaßen, aber Frauen haben eher gelernt, das nach innen zu richten, zu unterdrücken. Das ist dann eher so passiv-aggressiv, während bei Männern das gesellschaftlich akzeptierter ist, wenn die auch mal nach außen rum schnauzen oder was. Dann gibt es einen Bereich der Symptome, die eher die körperliche Seite betreffen. Das ist Appetitlosigkeit, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, Libidoverlust und auch so psychomotorische Auffälligkeiten. Also entweder man bewegt sich ganz schnell und ist ganz hektisch, kann nicht stillsitzen, zappelig. Oder aber auch so eine Verlangsamung, dass man langsamer spricht, sich langsamer bewegt. Das ist sogar auch so, kann so stark sein, dass das auch Außenstehenden auffällt. Und dann haben wir nochmal den Symptombereich der kognitiven Symptome, also alles, was sozusagen unser Denken und unser Hirn betrifft. Und da haben wir vor allen Dingen Konzentration und Gedächtnisstörungen, Selbstwertverlust, Schuldgefühle, Entscheidungsunfähigkeit. Das ist so das, was damit reinspielt. Und das tritt eigentlich eben bei allen Altersgruppen auf. Kinder können von Depressionen betroffen sein, Menschen jeglicher Lebensspanne. Und im Alter ist es aber so, dass das Risiko eben immer weiter steigt.
Ah, interessant.
Genau. In der Bevölkerung sind es 5%.
Das heißt, es ist nicht so, dass du hast, meinetwegen, du hast so einen Peak an Leuten mit 30, sag ich mal, oder 35, 40 und dann geht es nochmal flach ab und dann wird es nochmal hoch, sondern es steigt mit zunehmendem Alter.
Mhm. Ganz genau. Also in der Bevölkerung sind 5% aller Menschen betroffen. Und wenn wir Umfragen oder Untersuchungen machen in Senioreneinrichtungen, dann sind da 30-40% zum Teil von depressiven Symptomen betroffen. Und das ist ja schon also ein sehr, sehr großer Anteil. Also mit demenziellen Erkrankungen ist die Depression die häufigste psychische Erkrankung von alten Menschen.
Und was ist die Ursache?
Das ist unterschiedlich. Also erstmal ist es auch hier wie bei allen depressiven Erkrankungen, die Entstehungsfaktoren sind biopsychosozial, wie wir immer fachlich sagen. Das heißt, es gibt biologische Faktoren, psychologische Faktoren und auch soziale Faktoren. Also die genetischen Voraussetzungen müssen da sein. Dann gibt es eben Ereignisse, die dazu führen und eben auch interne, in der Seele verankerte, strukturelle Muster, die jemand hat, die dafür sprechen, dass man diese Krankheit entwickelt. Und jetzt speziell auf diese depressiven Erkrankungen, die ältere Menschen betreffen, da ist genau das, was du schon eingangs gesagt hast, was dein Vater erwähnt hat. Es finden Rollenwechsel statt. Mhm. Und zwar in der Regel von viel Verantwortung, viel gebraucht werden in eine weniger gebrauchte Rolle. Also
das ist ja auch das, was der Wolfgang Grupp gut beschrieben hat, ne?
Genau. Und da muss man ja auch sagen, der hat ja für sein Unternehmen, also das hatte ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Mhm. Wenn wir jetzt daran denken, welche Säulen unseren Selbstwert tragen, dann wird das bei dem Herrn sicherlich gewesen sein, die Familie, das ist ja auch noch da. Und dann wird es gewesen sein, die Arbeit, also
die Firma.
Die Firma. Genau. Und ob der dann noch exorbitant ausgelebte Hobbys gehabt hat, ich bin da jetzt nicht so drin oder ich weiß, habe da keine Informationen darüber, aber ich wage es zu bezweifeln.
Ja.
Weil eben auch diese beiden Werte, die sind ja positiv, aber die nehmen auch sehr, sehr viel Raum ein. Und wenn man eben davon ausgeht, es sind jetzt vielleicht 2, 2,5 Säulen gewesen und eine davon bricht weg, dann ist ja logisch, dass die eine Säule, die Familie, ist sicherlich noch da, aber die reicht eben nicht aus, um das gesamte Dach von einem Haus zu tragen. Also man kann sich da immer die Silhouette von einem griechischen Tempel vorstellen, so ein dreieckiges Dach, was eben getragen wird von verschiedenen Säulen. Und wenn dieses Dach unseren Selbstwert symbolisiert, dann braucht es eben mehr als eine Säule, ist ja logisch, sonst bricht das ganze Ding zusammen.
Mhm.
Genau, und deswegen ist ja auch der Hack quasi, den dein Vater gemacht hat, sinnvoll. Der hat auch gewusst, dem bricht in Anführungszeichen die Firma weg, weil er eben in Rente geht. Und dann wusste er genau, das ist auch, hat einen hohen Stellenwert in seinem Leben gehabt und hat sehr…
Ja, vor allem, weil es in unserem Umkreis ist es tatsächlich ein paar Jahre vorher passiert, dass auch jemand, der in der Firma war, ja, der dann mit meinem Vater sprach, weiß ich, das hat er mir nämlich erzählt und sagte, ja, ach, wenn du in Rente bist, ach, dann ist es auch egal, dann bist du eh überflüssig.
Ja, genau. Und dem vorbeugen, das ist natürlich ein schlauer Move. Also, wobei man…
Hat das…
Ja, nee, frag du.
Ist es bei Männern öfter als bei Frauen?
Nein, also die offiziellen Zahlen zeigen, dass Frauen häufiger betroffen sind.
Mhm.
Was aber an, wir kommen ja gleich noch zu anderen ursächlichen Faktoren und dann wird es auch deutlicher.
Okay.
Oder kann ich auch jetzt sagen, ein Faktor ist zum Beispiel auch Armut. Und davon sind Frauen eben häufiger betroffen.
Ja.
Dann, wenn wir diese biopsychosozialen Modelle uns angucken, psychologische oder seelische Faktoren sind häufig auch Traumatisierungen, sexuelle Traumatisierungen. Auch davon sind Frauen weitaus häufiger betroffen. Genau, und deswegen, also das ist nicht ein reines männliches Problem. Genau, der Rollenwechsel bei Frauen, wenn wir jetzt so klassisch patriarchal geprägte Generationen uns anschauen, findet ja auch statt. Allerdings etwas früher, zum Beispiel, wenn die Kinder
wenn
aus
die Kinder.
Dem Haus gehen.
Ja, klar.
Genau.
Ja, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie ich die Frage formuliere, ohne dass ich es auf Frauen beziehe. Weil es gibt ja so viele Modelle mittlerweile, wo es eben nicht die Frauen alleinige, die Care-Arbeit machen.
Ja.
Aber das muss bestimmt in Familien, egal ob Mann oder Frau, egal welche Person das macht, ist das natürlich auch ein einschneidendes Erlebnis, ne? Wenn man sich auf einmal nicht mehr kümmern muss.
Genau. Und das ist eben auch, das ist dieser Rollenwechsel, wo im Zweifel dann eben eine Säule wegbricht. Also ich schmier morgens die Stullen, ich kümmere mich, wie gehen die zur Schule, mache die Hausaufgaben, koordiniere alle Termine und so weiter und plötzlich ist das Haus dann halt leer. Und dann ist ja die Frage, das alles hat ja meinen Selbstwert auch stabilisiert. Also es ist eigentlich exakt dasselbe. Ja.
Ja. Gibt es noch mehr Ursachen? Ich glaube, du warst noch nicht ganz…
Genau. Und zwar dann steigen im Alter auch die Verlusterfahrungen. Also durch eben Krankheit, Tod und auch eben diese Rollenwechsel fallen stützende Kontakte weg. Also ich finde, das sieht man immer ganz deutlich, wenn ich jetzt heute auf mein Handy gucke und da ist keine Nachricht, hatten wir auch in der letzten Folge, boah, ist das Wohltun. Aber ich habe ja auch in meiner aktuellen Lebenssituation kein Problem mit Einsamkeit. Und Einsamkeit ist aber ein auf jeden Fall auslösender Faktor auch, der im Alter wahrscheinlicher wird. Und das kann eben eine Rolle spielen. Dann kommen auch bei älteren Menschen hinzu ein Leistungsabfall. Also durch Alterungsprozesse kann ich eben nicht mehr so schnell rennen, so viel Sport machen, so viel leisten. Und wenn wir das Kontinuum weiterdenken, bis hin zu Gebrechlichkeit. Und das sind ja Faktoren, natürlich kann sich jeder vorstellen, dass das jetzt nicht gerade die Stimmung hebt. Also wenn ich merke, Treppensteigen kann ich nur noch unter Schmerzen oder auch meine Distanzen, die ich zurücklegen kann, werden immer kleiner. Meine Runden, die ich spazieren kann, die ich irgendwie stehen kann.
Ja, ich finde auch die Spanne an Aufmerksamkeit, die ich habe, wenn ich mit Leuten zusammen bin.
Genau. Allein Sachen wie das Gehör zum Beispiel. Ich fange irgendwann an, nicht mehr gut differenzieren zu können, wenn viele Menschen durcheinander reden. Also das sind ja alles Einschränkungen, die dazu führen, dass ich ja mit mir hadere oder auch, es ist ja nicht unbedingt, dass der Geist jetzt keine Lust mehr hat, weit spazieren zu gehen, aber mein Körper kann es halt nicht mehr. Damit verbunden ist auch gleich der nächste Punkt und zwar Abhängigkeiten. Ich verliere mehr und mehr meine Autonomie. Also ich bin darauf angewiesen, dass mir jemand, was weiß ich, am Ende dabei hilft, mich zu waschen oder meinen Haushalt zu führen. Und das sind ja Dinge, die nicht freiwillig geschehen oder die nichts mit Entspannung zu tun haben, sich endlich mal bedienen lassen, sondern die Eigenständigkeit ist für sehr, sehr viele Menschen auch ein großer Faktor, der zum Selbstwertgefühl beiträgt. Und wenn das wegfällt, das ist natürlich ein ja, damit muss man erstmal dealen. Dann ist auch im Alter besonders oder unterschiedlich zu Depressionen, die in der mittleren Lebensspanne auftreten, die eingeschränkten Perspektiven. Also ich kann zum Beispiel mit Mitte 90 nicht unbedingt nochmal von vorne anfangen. Oder was weiß ich, zum Beispiel nochmal was anderes studieren. Oder ne? Also ich habe natürlich mit Mitte 30, kann ich halt morgen hinschmeißen, Tauchlehrer werden oder was weiß ich, ne? Also ich kann ja viel mehr sozusagen nochmal alles verändern.
Ja, es wünscht man sich immer so, ne? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man denkt immer so, oh, wenn ich dann in Rente bin, dann mache ich das und das und das und das und das und das und das.
Wenn man es kann, wenn die Gesundheit da ist zum Beispiel, wenn der Mut da ist, wenn, also es ist ja auch was anderes, wenn ich mit 20 in einer neuen Stadt anfange, als mit 70. Ja. Also ich habe eine Verwandte, die hat das gemacht, die hat mit 70 alle Seile gekappt und ist komplett in ein ganz anderes, also fast in ein anderes Land auch gezogen, also in eine Grenzstadt und die hat ganz von vorne angefangen, ganz toll auch, das war rückwirkend, fand ich immer sehr interessant, hat sie erzählt, es wäre die beste Zeit ihres Lebens gewesen, überleg mal. Mit über 70,
ja,
ne?
Ja, Wahnsinn. Ja, ja.
Genau, aber das ist sehr ungewöhnlich. Das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Das machen nicht so viele Menschen. Und Armut haben wir vorhin schon genannt, ist eben auch, dass das Stichwort dabei ist natürlich Teilhabe. Also wenn ich viel Geld habe, dann kann ich mir alle möglichen Menschen leisten, die sich um mich kümmern. Ich kann mir was weiß ich, eine Reittherapie geben oder Ergotherapie leisten und so weiter. Wenn ich wenig Geld habe, ist das ja, nicht unmöglich, natürlich nicht, aber es ist viel, viel schwerer. Ich kann natürlich nicht mir ein Theaterpremieren-Abo leisten und solche Dinge. Das heißt, Kunst, Kultur, gesellschaftliche Teilhabe hat natürlich immer was auch mit den finanziellen Mitteln zu tun, bis hin dazu, dass wenn die Rente eben nicht reicht für das Nötigste. Also das ist auch nicht ungewöhnlich, dass gerade insbesondere Frauen in älteren Generationen haben wirklich insane geringe Renten. Und da muss ich mir dann eben auch überlegen, wo kaufe ich Sachen ein, was kann ich mir überhaupt leisten und so weiter. Und das ist in vielen Studien bewiesen, dass das depressionsfördernd ist.
Und jetzt finde ich, ich habe jetzt dieses Wort immer so ein bisschen öfter mal so aus Flachs benutzt, Altersdepression. Aber warum? Ich habe jetzt davor irgendwie, bevor ich mich damit beschäftigt habe, noch nicht so richtig viel darüber gehört, dass das im Alter zunimmt, Depression im Alter etc. Warum wird das so häufig übersehen?
Ja, das liegt zum einen daran, dass die Symptome sich überschneiden mit Begleiterscheinungen des natürlichen Alterns. Das ist ein Faktor.
Ah.
Zum Beispiel wie Schlafstörungen. Das kann natürlich ein Anzeichen für beginnende Depressionen sein. Das kann aber auch sein, dass es einfach bei mir im Alter so auftritt. Dann haben wir ja die Symptome wie Antriebslosigkeit und das kann eben verwechselt werden mit Schwäche, die im Alter auftritt. Dann Gedächtnisprobleme werden.
Aber das stimmt, entschuldige, ja. Ich hake da einmal kurz direkt ein, aber das stimmt natürlich. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, wenn mir jetzt jemand mit 40, Mitte 40 sagen würde, oh nee, ist mir jetzt einfach gerade zu viel, nee, noch ein Termin, nee, schaffe ich nicht und sagt mir das immer wieder, dann würde ich hinhören. Wenn mir das eine ältere Person sagt, würde ich sagen, nee, du komm, dann ruh dich mal aus und so. Ist auch okay, wenn du nur noch einen Termin am Tag schaffst. Stimmt natürlich.
Genau. Und da ist eben, dass häufig das gar nicht mehr überprüft wird. Woran liegt's denn?
Nee. Ja, so. Weil die aber auch nichts mehr richtig leisten müssen. Ne? Es fällt weniger auf, weil sie nirgendwo in Anführungsstrichen vermisst werden.
Genau, wenn ich morgens nicht mehr aus dem Bett komme, dann fällt das natürlich auf, wenn ich Kinder versorge und Berufstätigkeit nachgehe. Das fällt aber nicht auf, wenn ich sowieso keine Termine an dem Tag habe. Und auch das Umgekehrte, frühzeitiges Erwachen. Wenn mir jemand mit Mitte 30 sagt, ich wache halb fünf auf und kann nicht mehr schlafen und dann geht die Grübelei los, dann weiß ich sofort, dann frage ich sofort die nächsten Symptome ab. Wenn das jemand mit Mitte 80 sagt, dann denke ich mir, na ja, gut, der Schlaf ist halt nicht mehr so gut im Alter. Also ich jetzt nicht. Und ihr alle da draußen ab heute auch nicht mehr. Aber es ist natürlich super leicht zu verwechseln. Also als Fachperson, zum Beispiel jetzt, wenn ich an HausärztInnen denke, die sollten da hellhörig werden, werden auch viele. Aber da muss man auch sagen, deren Fokus ist auch auf körperlichen Symptomen. Und deswegen ist es auch logisch, dass sie die zuerst überprüfen einfach. Dann haben wir häufig Trauerprozesse. Im Alter gibt es eben diese Verlusterfahrungen. Freunde sterben, Partner sterben oder werden auch sehr krank. Und da ist es auch häufig, dass man das eher assoziiert. Ja klar, ist derjenige jetzt niedergeschlagen. Logisch hat er jetzt irgendwie weniger Lebensmut allein zum Beispiel. Und da ist es aber auch wichtig, das genau zu testen, ob es nicht auch ein anderer Prozess ist, der da gerade in Gang gesetzt wird. Auch solche Sachen wie Appetitverlust zum Beispiel. Das kenne ich viel von alten Menschen, dass die nicht mehr so einen großen Hunger haben. Es gibt ja nicht umsonst Seniorenportionen im Restaurant. Das sind ja kleinere. Da finde ich mal traurig, dass ich die nicht bestellen darf.
Ich finde es auch gemein.
Weil ich habe ganz oft, schaffe ich einfach nicht so viel.
Ich schaffe so viel, aber ich will eigentlich nicht so viel essen.
Ja, genau. Manchmal hat man nicht so viel Hunger und so.
Ja,
ne?
Man denkt sich manchmal, warum kriege ich, wir waren letztens, also kurz zwischengeschoben, letztens waren wir beim Griechen essen. Mhm. Da habe ich gedacht, also ich esse wirklich gerne, ich esse wirklich gut und ich kann wirklich viel essen.
Ja.
Aber die Portion habe ich gesehen und dachte, ja, Entschuldigung, aber das ist absurd.
Ja.
Das war ein Teller, also eine mir nahestehende Person hatte einen Salat mit Putenbrust bestellt. So. Und da waren 3 Putenschnitzel auf dem Salat.
Mein Gott.
Mein Gott.
Das ist ja, da können ja 3 Leute von essen, witzig.
Also, Entschuldigung, völlig langweilige Geschichte zwischendurch.
Ja, aber ich kenne das auch in Restaurants, weil nämlich so auch größere Portionen kriege ich auf gar keinen Fall auf, weil auch gar nicht, weil ich so spatzenhaft picke, sondern weil ich kann immer im Stress nicht essen. Und ich finde Restaurants an sich absolut stressig, mein Gott, es ist laut,
ehrlich?
Es stinkt. Ja,
was?
Ganz schön.
Nee,
es gibt ganz wenig Restaurants, wo ich wirklich gut essen kann und die sind immer ganz ruhig und leise. Und da war ich dann auch meistens schon mal, sonst stresst es mich sowieso, wenn ich noch nie da gewesen bin. Und zwar, ja, deswegen, ich gehe wahnsinnig ungern essen, abgesehen davon, dass ich natürlich nichts kriege, was ich vertrage jetzt heute. Aber, oder ich habe so super oft die Situation, dass dann das Essen zurückgeht, ich satt bin und dann wirklich das Personal auch fragt, hat es Ihnen nicht geschmeckt? Und ich sage, doch, war echt lecker, ich schaffe nicht mehr. Und das finde ich immer ganz peinlich.
Ja, das verstehe ich.
Genau, also solche Dinge treten eben im Alter auf und können deswegen total leicht verwechselt werden. Deswegen lieber einmal zu oft getestet als zu wenig. Ihr könnt zum Beispiel schauen, auf der Seite der Deutschen Depressionshilfe gibt es Fragebögen, Kurzfragebögen, die das abtesten. Und wenn ihr da scoret oder eure Angehörigen scoren, könnt ihr auch mal allen mitbringen, von denen ihr denkt, da könnte vielleicht was sein. Lieber einmal zu viel getestet als zu wenig. Das muss man wirklich einfach sagen. Dann haben wir noch einen zweiten großen Faktor, und zwar den der sich überschneidenden Diagnosen, also wo eben Diagnosen ähnliche Symptome haben und man eine gute sogenannte Differentialdiagnostik machen muss, also genau unterscheiden muss. Denn ähnliche Symptome kann eben auch Demenz haben. Auch da fängt es an mit Gedächtnisproblemen. Es kann auch mit Stimmungseinbrüchen einhergehen. Ich habe nicht mehr so viel Antrieb, ich habe nicht mehr so viel Freude und so weiter. Und da ist es eben besonders wichtig, das zu unterscheiden, weil diese beiden Erkrankungsformen eben ganz anders behandelt werden. Also eine Depression kann ich zum Beispiel super behandeln, indem ich eben Medikamente oder Psychotherapie gebe und am besten beides. Und dann kann sich das schnell verbessern. Und es gibt auch eine Wechselwirkung, wenn ich es eben übersehe und für typische Alterungsprozesse halte, ich aber in Wirklichkeit eine schwere depressive Episode habe, steigt mein Risiko für demenzielle Erkrankungen.
Ach Quatsch.
Das Vorliegen einer Depression macht eben auch die Entwicklung einer Demenz wahrscheinlicher. Und deswegen ist das auch so entscheidend, dass wir da genau hinschauen und das behandeln.
Oh, in meinem Kopf rattert es jetzt.
Also gehst du alle durch nochmal, ne?
Ja, ich gehe alle nochmal durch. Ja. Und ich muss sagen, also eine Person in meinem Umfeld, ich glaube, da bringe ich mal so einen Fragebogen mit.
Ja, mach das auf jeden Fall. Und dann kann man das ja auch besprechen mit den Behandlern, die da mit involviert sind. Einfach mal nachfragen, dass die auch nochmal checken.
Ja, weil es ist ganz interessant, weil wir haben nämlich ja eine Demenzprüfung gemacht.
Ah ja.
Und die ist negativ.
Ja, dann wäre das mein nächster Vorschlag wäre das auf jeden Fall. Da mal den Fragebogen machen und gucken, wie das aussieht.
Ja, man muss mal gucken, ob man, das Ding ist ja auch, ich weiß nicht, ob das auch typisch ist, eventuell, aber das wird ja dann nicht mehr so ernst genommen. Dann werden so Fragen so lax beantwortet und man denkt so, okay, können wir das jetzt einmal kurz ernst machen?
Naja, einerseits das, andererseits ist das auch in älteren Generationen nicht verbreitet, über die Gefühlswelt zu sprechen, um das mal vorsichtig auszudrücken, um nicht zu sagen, es ist verpönt. Also ich verweise nur auf unsere Folge, ich weiß gar nicht, wie wir sie genannt haben, zu alten, weisen Männern.
Ach so, dieses, wo der Mann, dieser fantastische Psychotherapeut
genau. Seine
Meinung kundgetan hat.
Genau, wo es ja auch heißt, linke, woke Frauen sind den ganzen Tag psychisch krank und so weiter. Und wenn ich dieser Meinung bin oder mein Freundeskreis dieser Meinung ist, dann hocke ich mich ja nicht hin und sage, ich bin irgendwie immer so betrübt und habe so wenig Antrieb irgendwie. Ne? Also das ist ja auch verpönt, über so eigene Schwächen zu sprechen und wird ja auch als Jammerei abgetan häufig. Ja. Das ist zum Beispiel auch, das muss ich aus der Praxis sagen, häufig oder ein Unterschied zwischen jungen Menschen mit Depressionen und älteren Menschen mit Depressionen. Junge Menschen reden viel leichter über sich, während ältere Menschen ja dann auch trotzdem keine gute Laune haben, aber eher über externe Faktoren klagen. Also das Weltgeschehen und wo soll denn das noch hinführen und die egoistischen Menschen und so weiter. Und sind ja alles Faktoren, wo ich jetzt als Psychotherapeutin sagen müsste, ja gut, da kann ich ja jetzt nichts dran machen. Ich kann jetzt nicht das Weltgeschehen lustiger machen oder irgendwie generelle egoistische Tendenzen in unserer Gesellschaft ausmerzen. Was wollen Sie denn jetzt von mir? Aber ich übersetze das sozusagen in meinem Kopf schon, dass ich sage, aha, da geht es jemandem sehr schlecht. Da ist jemand, hat eine betrübte Stimmungslage, obwohl das ja in dem Fall gar nicht so geäußert wird. Und weil du sagtest so, da werden solche Sachen lapidar beantwortet, ja sogar auch bagatellisierend beantwortet. Nee, passt schon. Ach, das geht schon. Das schaffe ich schon.
Ja.
Nee, da muss man durch, weil eben auch die Glaubenssätze häufig sind. Ja, eben aufstehen, lächeln, weitermachen, sich durchbeißen, also auch mal mit Disziplin dem gegenübertreten. Genau. Und wenn das meine Glaubenssätze sind, dann hocke ich mich natürlich nicht hin und sage, ja, es ist alles eine große Last. Mir geht's heute nicht gut. Dann haben wir noch einen Punkt, und zwar körperliche Beschwerden werden oft in den Vordergrund gestellt, genau zum Beispiel aus solchen Beweggründen auch, weil die Stigmatisierung von seelischen Symptomen viel höher ist in dieser Gesellschaftsschicht. Und das ist sogar eine große Zahl, also 2/3 der Betroffenen von Depressionen im Alter berichten vordergründig körperliche Beschwerden, wie zum Beispiel Schmerzen, Verdauungsprobleme, Sachen wie Schwindel, Tinnitus, das sind so Dinge, die dann eben eher im Vordergrund stehen.
Genau, und wo man natürlich dann auch als Hausarzt eher das behandelt als Psychologin.
Ganz genau.
Ja.
Ja, ganz genau. Genau, weil das meine ich, weil ich habe immer Angst, dass das so vorwürflich rüberkommt.
Ja, nee,
ich als psychologische Fachperson sage dann, ach, ihr könnt das alle nicht. Das meine ich überhaupt nicht. Nee, wenn meine Hauptaufgabe ist, körperliche Beschwerden zu lindern, Herzprobleme und Gelenkprobleme in den Griff zu kriegen, dann mache ich erstmal meinen Job einfach.
Ja.
Genauso ist es ja auch so, dass wenn mir Leute was berichten oder so, muss ich mich schon richtig an mein Skript halten, damit ich erstmal die körperlichen Ursachen, nicht umsonst schicke ich alle Menschen, die zu mir kommen, zum Hausarzt, weil eben, das ist eben nicht mein Gebiet. Genau.
Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, jetzt wissen wir quasi, warum das so oft übersehen wird. Und da würden wir euch auch nochmal anhalten, wirklich nochmal zu gucken. Und vor allem, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, vielleicht da nochmal ranzugehen, mit denen zu sprechen, mal so einen Fragebogen auszufüllen, liebevoll und einfach zu sagen, hey, guck mal, vielleicht ist das und das und das ja nur, weil du momentan eine depressive Episode hast oder so. Und jetzt kommen wir dazu, was hilft denn? Also was hilft es eigentlich? Wahrscheinlich könnt ihr euch dann die Folge anhören über Depressionen, weil es wird wahrscheinlich gar nicht unterschiedlich sein, oder? Psychotherapie hilft.
Genau. Also
kognitive Verhaltenspsychotherapie.
Genau. Laut der S3-Leitlinie ist es eben Psychotherapie auch gerne in Kombination mit Antidepressiva. Da ist immer so ein bisschen zweifelhaft. Ich weiß nicht, haben wir darüber schon berichtet? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall gab es so in 2023 war das so, da gab es große Meta-Analysen über die Wirksamkeit von Antidepressiva. Und da kam dann raus, ach krass, so toll sind die gar nicht, wie wir dachten. Und da muss ich als praktische Klinikerin sagen, naja gut, also jeder, der in der Praxis arbeitet, hält sie auch nicht für so toll. Also wir haben super viele Non-Responder, wir haben super oft Menschen, die ganz viele verschiedene Präparate ausprobieren müssen, um überhaupt eine Wirksamkeit zu erzielen und so weiter. Also ich glaube, keiner in der Praxis arbeitende Mensch denkt, ach, da hauen wir mal ein SSRI rein und dann ist die Depression gegessen. Also das ist eine sehr schwerwiegende Erkrankung, wo wir noch keinen Plan A, B, C haben, der auf jeden Fall hundertprozentig wirkt. Trotzdem ist das ein Versuch, den man machen kann, insbesondere wenn es zum Beispiel Menschen sind, die auch von Schmerzen betroffen sind, gerade chronische Schmerzen, Gelenkschmerzen und so weiter. Da ist eine Behandlung mit Antidepressiva auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Idee, um das mal auszuprobieren. Und was Psychotherapie betrifft, finde ich auch ganz wichtig, da gibt es sogar so richtig so ein bisschen so eine besondere Form der Stigmatisierung. Und zwar, ich überspitze das jetzt mal so ein bisschen so, ach, das bringt ja gar nichts mehr.
Ja, ich wollte dich nämlich gerade fragen, weil ich denke, dass viele Leute sagen, das mache ich jetzt auch nicht mehr. Das ist ja jetzt egal.
Ja.
Wo man denkt, aber es sind ja noch 10 Jahre vielleicht, 15.
Absolut, genau. Also
lohnt
erstens,
sich doch gut zu leben.
Genau, also mit 77 wird man vielleicht auch noch 97. Und für 20 Jahre lohnen sich Sachen auf jeden Fall krass.
Ja.
Und ist ja auch scheißegal. Also ich sage ja auch nicht, wenn jemand eine terminale Diagnose hat, das habe ich sogar manchmal, da hatte ich mal den Fall, weil die Therapieplätze so rar sind, dass mich jemand angerufen hat und Therapieplatz wollte und ich gesagt habe, also vor 12 Monaten kann ich Ihnen hier gar nichts anbieten. Und die Person gesagt hat, wenn es hochkommt, lebe ich noch 6. Ja, furchtbar einfach. Und deswegen, aber auch wenn jemand eine Diagnose hat und noch 5 Jahre lebt dann und der ist jetzt 40 oder so, würde ja keiner sagen, ach komm, jetzt noch Psychotherapie,
das lohnt sich nicht.
Genau, ja. Also so triage-mäßig sind wir jetzt noch nicht unterwegs, was Psychotherapie betrifft. Also noch gehen wir davon aus, jeder, der eine Störung von Krankheitswert hat, hat auch das Anrecht auf eine psychotherapeutische Behandlung. Und das ist scheißegal, ob jemand 87, 97 oder 107 ist, ehrlich gesagt. Da ende ich jetzt mal. Sorry an alle diskriminierten 117-Jährigen jetzt, die zuhören vor allen Dingen. Genau, also das ist ganz, ganz wichtig, dass eben Psychotherapie ist im Alter nicht weniger wirksam. Also natürlich ist im Beziehungsaufbau sind verschiedene Sachen wichtiger, ne? Also wenn ich jetzt jemanden behandle, der 23 ist, dann denkt die Person in der Regel, dass ich Ahnung habe. Wenn ich jemanden behandle, der 73 ist, kommt schon mal vor, dass dann gesagt wird, woher wollen Sie das eigentlich wissen? Sie sind ja noch gar nicht so alt. Sie haben das alles noch gar nicht erlebt. Je jünger ich gewesen bin, umso stärker ist das auch, ne? Also da freue ich mich wieder um jedes Jahr, was ich auf meinen Buckel schaffe. So, jede Falte bringt mir hier in meinem Job mehr Reputation.
Mehr Anerkennung.
Ja, auf jeden Fall. Also ich höre das heute seltener. Früher, als ich angefangen
Deswegen
habe zu
Botox
arbeiten.
Deswegen kommt Botox auch nicht in Frage, nee, weil die
gar
Falten
nicht.
Sind einfach...
Nee, ich lasse mir da welche reinbügeln extra. aber das kommt jetzt natürlich weniger häufig vor, aber das ist natürlich ein Faktor, klar. Und das heißt aber nicht, dass man den nicht überwinden kann, ne? Also ich habe viele ältere Personen in Behandlung und manchmal macht man das auch spaßhaft, ne? Dass ich sage, Sie wissen ja, ich habe noch keine Ahnung, aber ich würde Ihnen jetzt mal das und das vorschlagen. Was sagen Sie denn dazu? Dass man das so ein bisschen, ich kann das ja auch nicht wegdiskutieren. Natürlich bin ich noch nicht in Rente gegangen, so, ne?
Und darum geht's ja auch, aber ja. Es ist ja ich sag mal, der Arzt, der jetzt mein gebrochenes Bein behandelt, dem sage ich auch nicht, sie wissen überhaupt nicht, ja. Sie haben sich ja wahrscheinlich noch gar kein Bein gebrochen.
Genau, das stimmt auch.
Genau, ich habe mir das noch nicht gebrochen, aber ich weiß, wie es heilt.
Genau, das stimmt ja auch. Ich habe ja auch nicht jede psychische Erkrankung, muss man ja auch sagen. Schon einige.
Ach so, das habe ich jetzt eigentlich schon erwartet, Vero. Das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend.
Treue Hörer dieses Podcasts werden vielleicht auch den Eindruck haben. Aber nein,
die ein oder andere kam schon um die Ecke.
Genau, und das ist ja auch nichts, was jetzt meinem Job schadet, sage ich mal.
Ich sag nur Autofahren.
Ja, genau. Und auch zum Beispiel, also was wirklich, ich hätte lieber getauscht gegen keine Depressionsneigung, aber da ich nun mal jetzt diese Erfahrung gemacht habe, wenn Menschen in meiner Gegenwart von tiefen Depressionen sprechen, ich weiß hundertprozentig, womit die, also was die sagen und wie sich das anfühlt.
Naja, ich finde viel wichtiger, das eine ist, du weißt, wie es sich anfühlt, das andere ist, du weißt, wie es sich auch anfühlt, da wieder draußen zu sein.
Ja, ja, genau.
Und das ist egal, ob ich 80 bin oder 40.
Genau, deswegen.
Oder wie du Anfang 20.
Genau, und da, Dankeschön.
Gerne.
Genau, und deswegen, also, dass die Lebensqualität verbessert sich enorm, wenn ich meine Symptome adäquat behandle. Und deswegen finde ich auch dieses Statement von Wolfgang Grupp so gut, weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der sich in seinem Lebensplan notiert hatte, ach cool, und wenn ich dann mehr Zeit habe, dann mache ich auf jeden Fall mal so diese neue Psychotherapie, das soll so toll sein. Das glaube ich jetzt nicht, dass der da mit seinen Unternehmerfreunden oder Jägerkollegen da hockt und sich die sich da austauschen, wie die letzte Gruppensitzung war oder so. Aber dass der halt als logisch denkender Mensch sagt, ey, ich habe eine Erkrankung, die ist jetzt diagnostiziert, das und das sind die wirksamsten Behandlungsfaktoren.
Das mache ich jetzt.
Das mache ich jetzt.
Ja, ich finde das auch richtig gut.
Und das empfehle ich auch anderen.
Er hat auch in diesem Brief geschrieben, es kann etwas länger dauern, bis ich wieder ganz gesund bin. Suchen Sie sich professionelle Hilfe und begeben Sie sich in Behandlung. Und das finde ich total gut. Da appelliert er nämlich an die Menschen, die unter Depressionen leiden. Und das finde ich so ein starkes Statement für jemanden, der, glaube ich, in der Gesellschaft als ein starker Mensch, eine starke Person dargestellt wird, dass der sagt, so, es hat nichts mit Schwäche zu tun. Es hat nichts damit zu tun, dass ich nicht, dass ich da irgendwie faul bin, dass ich es nicht durchgehalten habe. Er sagt einfach, das ist die Krankheit, jetzt mache ich das und Sie sollten das, egal woher, was auch immer, Sie sollten es auch tun.
Ja, genau. Und das ist richtig gut, weil eben tatsächlich gibt es auch Faktoren, die dafür sprechen, dass tatsächlich Psychotherapie im Alter sogar auch an Stellen besser läuft. Es ist nämlich zum Beispiel in Studien gezeigt worden, dass eine höhere Compliance da ist. Also sozusagen das Engagement in einer Therapie kann im Alter sogar höher sein, was wir dann am Ende auch sehen an geringeren Abbruchraten. Das ist ja jetzt nicht immer nur der Fall, dass junge Menschen sagen, nee, habe ich keinen Bock, kann ich alles alleine oder sowas. Aber da sind natürlich die Lebensumstände ganz anders. Und wenn ich irgendwie 3 Jobs habe und 2 Kinder alleinerziehend großziehe, dann kommt es natürlich häufig vor, dass ich für Psychotherapie regelmäßig schlicht gar keine Zeit mehr finde. Und diese Probleme habe ich zum Beispiel im Alter häufig weniger. Deswegen, also auf gar keinen Fall ist einerseits das Argument, ach, lohnt nicht mehr, das ist Quatsch. Und auf der anderen Seite auch, ach, das bringt doch nichts. Doch, das bringt total viel. Und deswegen, also das ist echt eine gute Empfehlung und das freue ich mich auch immer, wenn Leute sich da ein Herz
öffentlich
fassen.
Öffentlich so zu äußern, ne?
Ja, wenn die das öffentlich machen, das ist wirklich total stark, weil jetzt auch in dem Fall, dass ja auch eine Person in unserer Gesellschaft ist, die jetzt nicht dafür bekannt ist, den ganzen Tag über mentale Gesundheit zu quatschen.
Nee, genau.
Also wenn ich sage, macht mal bitte Psychotherapie, dann denkt ja jeder, ja klar, gut, die Alte hat selber einen Schuss und macht das halt beruflich. Aber wenn so jemand das sagt, der damit gar nichts am Hut hat, dann hat das wirklich Gewicht und glaube ich, bringt auch viele Menschen, die nicht so gedacht haben, zum Umdenken einfach. Und das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Insbesondere, was ja auch hier in dem Fall eine Rolle gespielt hat, wenn wir eben das extrem hohe Suizidrisiko betrachten. Also wir retten mit solchen Behandlungen Leben.
Was ist denn, jetzt haben wir ja schon am Anfang, habe ich ja erzählt, quasi, was die Prävention meines Vaters war, nämlich sich den Terminkalender so voll zu hauen, dass nichts mehr geht. Was gibt's denn noch für präventive Maßnahmen?
Also das, was dein Vater gemacht hat, ist soziale Kontakte. Also der ist ja über die Tätigkeiten, die er macht, ist er ja verbunden mit Menschen. Weil er könnte ja jetzt auch viel arbeiten, indem er, was weiß ich, einen Acker bestellt oder was. Sinnvoller ist es, mit anderen Menschen was zu machen. Da will ich auch nochmal hinweisen auf die Kombination zwischen Sozialkontakten und körperlichen Gebrechen. Hörgeräte. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber häufig scheuen sich Menschen, Hilfsmittel zu benutzen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil das auch nachgewiesenermaßen ebenso das Demenzrisiko senkt, beziehungsweise umgekehrt. Das Nicht-Zurückgreifen auf Hörgeräte, wenn Schädigungen des Gehörs vorliegen, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass ich an Demenz erkranke. Da kann man ganz gut eine Person erwähnen, und zwar Günther Krabbenhöft. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere auf Instagram. Da habe ich es entdeckt. Und zwar ist das ein älterer Mensch, der, ja, jetzt mal kurz zusammengefasst, also gerne tanzt und das auch ganz gerne im Berghain macht. Also in einer Peergroup, sage ich mal, die ganz ungewöhnlich ist, wo viel, viel jüngere Menschen sind. Dieser Mensch tanzt total gerne und eben auch zu Elektromusik und geht dann eben auch auf solche Veranstaltungen. Und das ist halt aus ganz vielen Aspekten total gut und präventiv. A, Bewegung. Also Tanzen ist total günstig eben für, weil das ein guter Sport ist einfach. Dann ist Tanzen aber auch noch mehr. Tanzen ist auch kognitives Training. Deswegen solche Angebote und so weiter sind total sinnvoll. Ich muss mir Choreografien merken, Schrittfolgen merken, Koordination erfordert das und so weiter. Ich habe darüber eben auch soziale Kontakte und ich bleibe auch kognitiv flexibel, weil wenn ich mich mit Menschen umgebe, die nicht meine Generation sind, meine Ansichten haben, meine Bubble sind, dann muss ich mich im Kopf bemühen. Das finde ich auch umgekehrt, weil ich finde, gerade bei Wolfgang Grupp war das ja jetzt so, dass der über, die haben so Snippets, ich weiß nicht, ob das von der Trigema-Firma war oder was weiß ich, sondern die haben so Snippets rausgehauen von so Statements, die er so von sich gegeben hat, die bei TikTok reingespült wurden. Und da waren schon so ein bisschen Kracher dabei. Also ein paar Statements, die ich jetzt auf gar keinen Fall teile. Aber wo ich mir das auch anschaue und dann denke, naja, kommt auf die Sozialisation an. Ich bin nun mal in anderen Zeiten geboren, habe andere Werte gelernt. Und ich kann es aber nachvollziehen, dass wenn ich das nicht habe oder wenn ich so und so aufgezogen wurde, dass ich dann andere Werte habe. Und diese Fähigkeit im Alter gerade zu erhalten, sich junge Leute anzuschauen und zu sagen, was machen die denn? Was ist das? Ich will das wissen. Das ist total sinnvoll, weil die Fähigkeit, die wir damit trainieren, ist die kognitive Flexibilität. Ich kann meine Meinung ändern, ich kann die Perspektive wechseln und so weiter. Und das ist total wichtig. Da ist es so, das ist wirklich, ich möchte sagen, es ist ein Fetisch von mir. Ja, wirklich, weil ich immer so, wenn ich das bei mir bemerke, ich meine, ich bin ja jetzt nicht uralt, aber schon in der Mitte angekommen, würde ich sagen, und so neue Trends mir angucke, dann habe ich auch manchmal so den Impuls zu sagen, ach kommt Leute, das ist doch jetzt Quatsch. Oder so, keine Ahnung, dieser, jetzt ist ja so in der Mode zum Beispiel dieser 90er-Jahre-Trend, wo ich dann auch denke so, ach weiß ich nicht, so, ne, also ich weiß nicht, Britney Spears, wissen wir jetzt alle, war einfach auch nicht die glücklichste Person. Müssen wir jetzt alles da nochmal wieder rauskramen und so. So diese typischen, ja, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, so konservativ angehauchten Gedankengänge. Und dann versuche ich wirklich, wenn ich das bemerke, mit aller Kraft zu sagen, nee, warum? Ich habe auch plötzlich Folklore 70er-Jahre-Sachen getragen und diese 70er-Jahre verklärt. Die waren ja auch nicht nur lustig, mein Gott, mit Vietnamkrieg und was weiß ich was alles. Und da mich rein zu versetzen und zu sagen, nein, das ist okay so.
Interessant. Ja, das ist okay so, dass würde ich auch auf jeden Fall so denken. Ich merke das auch, dass ich mal, also ich habe jetzt letzte Woche tatsächlich jemanden gesehen, vorletzte Woche ist egal, jemanden gesehen mit so einer Hüfthose.
Ja.
So einer ganz, so einer Hüfthose, also wo du eigentlich den Po schon siehst und diese Bauarbeiter.
Genau, wo am besten so, kennst du noch die, wo am Rücken mit so einer Kreuzschnürung, das war der Verschluss? Oh mein Gott.
Und dann halt krass bauchfrei und ich habe gedacht, oh nein,
ja.
Das ist doch nicht zurück, Leute, das war scheiße.
Ganz genau, so, das meine ich halt auch, genau das. Wenn ich so Bilder dann sehe von der abgemagerten Britney Spears in so einer Hose und so und denke mir so, das wollt ihr jetzt nachmachen,
nee, seid ihr bescheuert? Und ich denke, wie meine Oma es damals gesagt hat, na, ihr werdet auf jeden Fall alle Nierenschaden kriegen.
Ja, genau das meine ich. Und wenn ich diese Gedanken bei mir bemerke, dann ist es wirklich so, dass ich denke, oh, Obacht, jetzt guck aber nochmal, wie könnte das denn anders sein und wie könnte man das denn noch irgendwie denken? Genau, oder auch so, ich meine, womit haben in meiner Generation, womit hat man jetzt noch geschockt? Keine Ahnung, sagen wir mal grob gesprochen mit einem Tattoo.
Ja.
Jetzt meine Kinder könnten mich jetzt nicht umhauen damit. Und dann überlege ich immer schon, ja, aber irgendwas werden sie ja finden. Was werden die nur tun?
Ja, ich finde es ja jetzt gerade ganz cool. Also meine Bonustochter trägt einfach super gerne weite Hosen und weite Pullis. Und
ja, so Billie Eilish-mäßig.
Oh, cool.
Ne? Ja, das finde ich auch richtig geil.
Oh, ist das cool. Ja. Und dann sehe ich es aber schon. Ich sehe es schon kommen.
Wann die Hüfthose einzieht?
oder das krass bauchfreie und so. Es ist jetzt schon, das enge T-Shirt ist auf die weite Hose und das enge T-Shirt kam schon einmal um die Ecke und ich dachte, nein.
Ja, genau, aber da ist eine gute Übung für dich, kognitiv flexibel zu sagen, nein, die dürfen machen, was sie wollen.
Mach es, ja.
Genau, jeder muss, ich meine, ganz ehrlich, da muss ich immer an mein erstes Make-up denken. Ich meine, gut, man muss dazu sagen, es waren die 90er, aber es war himmelblauer Lidschatten.
Geil.
So eisblau auf dem beweglichen Lid und oben drüber dunkelblau und ein weißer Lidstrich. Verdammte Axt. Ja. Ich sag mal so, das hat auch damals noch nicht gut zu meinem Teint gematcht.
Doch. Nee, doch, das sah großartig aus. Vero, da lege ich meine Hand für. Ich kann mich nur erinnern an meine geile karierte Hotpants.
Nice.
Die meine Schwester auch hatte, aber wirklich orange kariert Hotpants und wir hatten sie auf der Love Parade an.
Hammer.
Und ich gehe mal davon aus, dass meine Eltern nicht gedacht haben, na gut, meine wahrscheinlich schon, aber andere Menschen in deren Alter haben nicht gedacht, jo, das
zieh ich auch mal an.
Zieh ich auch mal an.
Ja. Das ist gut. Genau.
Als sich mit Leuten auch mal außerhalb der eigenen Bubble, das genau. Ist okay.
Ja, das finde ich ja an meinem Job so geil, ne? Also hier kommen ja alle Menschen. Also ob das irgendwie alle Gesellschaftsschichten, alle Berufe, alle Geschlechter, Mann, Frau, dazwischen, außerhalb, alles. Deswegen, da muss ich quasi ja schon kognitiv flexibel sein. Das können aber auch alle anderen Menschen machen. Dann kann man auch klassisches Gedächtnistraining, ist auch sehr wichtig. Ob das sei darüber, dass ich Sprachen lerne, dass ich Instrumente spiele, Musik mache, singe. Das sind auch alles Dinge, die das Gedächtnis trainieren, Handarbeiten.
Was ich schon cool finde, ist, es gibt Leute in meinem Umfeld, die etwas älter sind und die machen, auch wenn es gar nicht gut funktioniert mehr, ganz viel Yoga und Pilates in Fitnessstudio und
Hammer.
So einer Gruppe. Und so, da merke ich auch mal, das ist cool, weil ich war da mal mit und das ist so eine ganz durchmischte Gruppe.
Ja.
Und voll schön.
Genau, und auch da sich nicht scheuen, solche Angebote machen. Ich habe zum Beispiel eine ganz liebe Person über meinen Beruf, die ich kenne, männlich gelesen, die Zeit ihres Lebens Jazzdance gemacht hat. Warum denn nicht, wenn das Bock bringt? Oder auch als einzige ältere Person in irgendwie, was weiß ich, was habe ich neulich gemacht? Da war ich jetzt nicht die einzige ältere Person, aber das war auch Jumping Fitness.
Ja, geil.
Für alle,
ja,
die sich mal geil. Die Lunge außerhalb des Körpers betrachten wollen.
Das ist geil.
Das ist auf jeden Fall
mega.
Sehr anstrengend. Genau.
Sehr anstrengend.
Also neue Sachen ausprobieren, die man von alleine nicht ausprobiert hätte. Das ist ganz, ganz entscheidend dafür. Dann auch mal überprüfen, was ist mit Nährstoffen? Besteht da ein Mangel? Omega-3-Fettsäuren ist da das Stichwort. Muskelabbau ist wahrscheinlicher im Alter und ist sehr, sehr ungünstig für die gesundheitliche Entwicklung. Also da auch gucken, ist da alles da? Also überprüfen lassen, Blutbild machen und gegebenenfalls auch sowas supplementieren und wieder auffüllen. Genau, dann hatte ich noch bedacht, den Aspekt, den haben wir jetzt hier gar nicht so betrachtet, aber auch pflegende Angehörige sollten auf ihre eigene seelische Gesundheit achten. Also, das können oft sehr überfordernde Situationen sein und die sind auch ein Einfallstor für depressive Erkrankungen. Auch da selber bei sich schauen, sich das behandeln lassen, weil auch das können so Wechselwirkungen sein, dass dann die zu pflegenden Menschen natürlich das merken, sich als Bürde fühlen und so weiter und dann da so Wechselwirkungen entstehen. Deswegen auch das Gesamtsystem sollte immer genau schauen, haben alle genug Kraft, haben alle genug Möglichkeiten, auch einen Ausgleich zu finden und so weiter, weil auch das ist entscheidend dafür, dass ich seelisch gesund bleibe, dass mein Gesamtsystem auch halbwegs gut funktioniert.
Aber das sind ja alles Sachen. Würdest du denn auch sagen, ich kann den Wunsch irgendwie verstehen, dass wenn man lange und viel gearbeitet hat, dass man in Rente geht und erstmal sagt, oh, ich möchte erstmal durchatmen. Dann hältst du das für einen gefährlichen Schritt?
Das ist eine schwierige Frage, weil das kommt jetzt aufs Durchatmen an.
Ja, genau.
Wenn Durchatmen heißt, ich habe keine Tagesstruktur mehr und keine einzige Verpflichtung, sehe ich das sehr kritisch. Mhm. Das kommt drauf an. Ich kenne auch Menschen, die zum Beispiel in einer Beziehung aufgehen und wo dann wirklich sehr viel unstrukturierte Tätigkeiten da sind, aber das keine negativen Auswirkungen hat. Das ist aber nicht sehr häufig.
Ja, genau.
Also mindestens sowas wie Gartenarbeit, sich um ein Haustier kümmern.
Irgendwas, was Struktur
ja,
gibt, ne?
Ja, genau. Ich bin ja auch Fan immer von generationsübergreifenden Modellen. Wenn es einmal die Woche ist, die Kinder vom Kindergarten abholen, die Enkel. Das ist so entlastend für die meistens überlasteten jungen Familien und das gibt so viel Struktur. Dadurch entstehen Bindungen, Beziehungen und gerade Kinder und alte Menschen, diese Kombination ist so, so günstig. Weil Kinder natürlich absolut quirlig sind und fordern auch, aber nicht auf eine negative Art und Weise und neue Perspektiven geben und auch sehr stark das Gefühl, gebraucht zu werden. Und gerade ältere Menschen haben so viele Eigenschaften, die wichtig sind und die auch einzigartig sind. Also eine Person mit 90 Jahren hat einen Erfahrungsschatz. Das kann keine Person in jungen Jahren aufweisen. Und das ist ja so ein Schatz, das ist so wertvoll. Und häufig ist es auch so, dass Menschen im Alter eine ganz andere Ruhe haben. Also diese Rastlosigkeit, die man in jungen Jahren hat, die wird auch, deswegen entwickeln sich ja auch viele oder einige psychische Erkrankungen besser. Eine Borderline-Erkrankung zum Beispiel ist im Alter viel symptomfreier, auch selbst unbehandelt. Und das liegt eben daran, dass das Temperament wird, also klar, die Kraft ist nicht mehr da, aber das ist ja nicht nur negativ. Das führt ja auch dazu, dass sich Menschen zum Beispiel nicht mehr so schnell aufregen, nicht mehr einfach rumschreien, sondern sich vielleicht besonnener verhalten. So, ne?
Dann lass uns doch direkt, also was wir euch raten, ist erstmal auf jeden Fall so ein Fragebogen, auch für, wenn ihr das Gefühl habt, ihr kennt Leute in eurem Umkreis. Dann soziale Kontakte und dann aber auch wichtig, wenn man in dieser neue Phase übergeht, versucht trotzdem Struktur in eurem Alltag, in eurer Woche ja. zu haben, ohne dass ihr euch sie jetzt zuballert mit genau. einer Aktivität nach der nächsten, ist auch nicht nötig. Aber zum Beispiel zu sagen, nee, wir stehen immer irgendwie um 8.30 Uhr auf und frühstücken ja. irgendwie erstmal gemeinsam und dann gehe ich auch dann und dann zum Sport. Also versucht Struktur reinkommen zu lassen, geht in Kontakte, versucht euch Aufgaben zu suchen. Ich meine, es gibt wirklich so viele ehrenamtliche Tätigkeiten. Kann ich auch nur bei unserem Verein davon sprechen. Es ist so toll, dass wir da so viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen haben. Und dann kann man doch abschließend sagen, es gibt auch unglaublich viele positive Aspekte im Alter. Also was ist das Geile am Alter, wie du eben sagst? Man ist doch hoffentlich viel gelassener.
Ja.
Man kann viel mehr entscheiden, was man machen möchte. Man ist nicht abhängig von Ferienzeiten. Man kann von montags bis mittwochs wegfahren.
Man hat auch eine höhere Stabilität. Also diese, was dann eher so, das wird immer so negativ konnotiert. Es passiert ja nichts mehr. Es ist ja alles, ich habe schon alles erlebt. Ja, aber das kann man auch positiv sehen. Ja, man hat ganz viele Erfahrungen und das Leben läuft in viel stabileren Bahnen. Das ist doch auch was Gutes. Das kann gerade für junge Menschen, kann das ein ganz, ganz haltgebend sein. Also eine Weisheit entwickelt sich einfach erst übers Alter. Also es gibt ja keinen, gibt auch Kinder, die weise Sachen sagen zwischendurch.
Es gibt vor allem sehr viele Kinder in der Pubertät, die denken, sie sind schon so weise wie eine 90-Jährige.
Das kann auch sein, aber genau diese Lebensspanne wollte ich gerade ansprechen. Also dass jetzt die Pubertät nicht als erstes assoziiert wird mit einer Weisheit, ist ja jetzt auch nicht nur Zufall. Und deswegen, also dass man mit einem reichen Erfahrungsschatz wirklich auch ganz andere Werte vermitteln kann, das sollten wir nicht unterschätzen. Und zwar als ältere Menschen sollten wir das nicht unterschätzen und auch als jüngere Menschen. Weil ich ja. höre schon häufig sowas wie, gerade halt eine sehr leistungsorientierte Gesellschaft sagt natürlich, ach, langsame Leute brauchen wir nicht im Betrieb. Und das ist auch, also ich kenne auch Betriebe, wo es nur darum geht, wie krass die Performance ist. Und da werden eben ältere Menschen natürlich diskriminiert und systematisch aussortiert. Das ist meines Erachtens einfach komplett bescheuert, so, weil die Synergie erst zwischen alt und jung gibt insgesamt die beste Leistung.
Da kann ich nur auf meinen Beruf einmal verweisen.
Ja.
Eine Stimme verändert sich im Alter. Darüber es lässt sich nicht wegdiskutieren. Und jetzt könnte man ja denken, gerade in so einem Vokalensemble, dort wo ich singe, wäre am besten nur junge Stimmen zu haben, die frischesten Stimmen überhaupt. Mhm. Und ich weiß gar nicht, warum das irgendwann, letztens hatten wir mal ein Projekt, wo wir irgendwie wahnsinnig viele auch junge, freie Mitarbeitenden hatten. Und was hat gefehlt? Die Reife hat gefehlt. Mhm. Die Stimme, die im Sopran eben nicht Mitte 20 ist oder Ende 20 oder auch Mitte 30, ist ja auch wurscht, sondern die erfahrene Stimme, die 50, 55 ist, die da noch eine ganz andere Tiefe reingibt. Und es ist eben falsch zu glauben, dass die Älteren leistungsschwächer sind. Auch wenn es anders ist, wie sie arbeiten, ob sie singen, ob sie an der Kasse sitzen, ob sie im Betrieb arbeiten, ob sie Werbung machen. Auch wenn es anders ist, man darf es nie unterschätzen, was die älteren Kollegen für einen Benefit haben.
Ja, ja. Gerade wenn ich so daran denke, MusikerInnen, wo ich Fan bin und jetzt heute die Stimmen von denen, ich liebe das. Ja. Ich liebe das. Und ich meine, ich habe die auch früher dann schon geliebt, vor 30 Jahren, aber da kommt ja viel mehr Farbe rein, viel mehr Nuancen so weiter. Und deswegen,
so eine Tiefgründigkeit.
Also, auf jeden Fall, genau.
Und ich meine, klar, so ich kann mich auch nicht davon freimachen wahrscheinlich, dass die Stimme irgendwann nicht mehr so ganz gerade ist, sondern vielleicht so ein bisschen schwingt und ich nicht mehr so easy peasy irgendeinen Ton ansetzen kann und der kommt direkt glockenklar. So ist es halt, so es ist ein Muskel, es ist ein Schleimhäute, das verändert sich. Aber wenn ich weiß, wie ich damit umgehe und ich vielleicht da nicht die Stelle singe, wo ich jetzt ein hohes A ansummen muss, sondern die Farbe gebe, die nämlich den Klang dann so reichhaltig macht.
Ja.
Das hat man einfach nicht, wenn man jung ist. Und das ist auch okay.
Ja, da würde ich auch, können wir mal appellieren, dass insgesamt ein Umdenken stattfindet und viel mehr zusammen, als immer diese Kategorien trennen. So jung und alt sind einfach super stark, wenn sie zusammenarbeiten.
Ja, ja. Ja, Vero, dann danke ich. Vero. Oh, Vero. Oh, wir sind ein bisschen französisch. Vero, dann danke ich dir für diese unglaublich spannende Gehirnerschütterung und wir freuen uns auf eure Kommentare. Wir freuen uns auch darauf, verlinkt doch mal, falls ihr Leute in eurem Umkreis habt, die vielleicht auch älteren Semesters sind, verlinkt die doch auch mal, lasst die in die Folge reinhören. Kommentiert, liked, damit diese Folge gehört wird und wir sind ganz gespannt auf euer Feedback. Und dann sage ich, bis in 2 Wochen, liebe Vero.
Bis in 2 Wochen.
Tschüss.
Ciao.
Das war Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Unsere heutige Folge ist natürlich ein anderes Thema als letzte Woche, wie immer. Quatschsatz. Ich mach nochmal.
Mal eben Cut.
Naja,
warte mal, ich ganz kurz Cut.
Ja.
Scheiße, jetzt weiß ich, wie der heißt. Das muss ich googeln. Fuck. Kennst du den?
Nee.
Scheiße, ich kann gar nicht googeln. Ich hab einen Flugmodus für eine Sekunde. Vor allen Dingen vor 2 Wochen. Ja, vor 2 Wochen.
Vor 2 Wochen. Oh ja, stimmt. Na, ist egal. Habe ich jetzt schon einmal gesagt. Ah nee, ich habe letzte Folge gesagt. Ist egal.